und herzlich willkommen in deiner Therapiepause, dem Podcast rund um die Themen New Work, Resilienz und Innovation für deine Therapiepraxis. Mein Name ist Ina, ich bin Logopädin, systemischer Coach und systemische Organisationsentwicklerin. Im Therapiepause-Podcast erfährst du, wie du deine Praxis mit gesunden Strukturen und innovativen Ideen fit für die Zukunft machst. Für noch mehr Klarheit, Flexibilität und Gesundheit für dich und dein Team. Für deine zukunftsfähige Therapiepraxis. Und jetzt geht's auch schon los. Ganz viel Spaß in deiner heutigen Therapiepause. Und damit herzlich willkommen und hallo zu der heutigen Folge der Therapiepause. Und ich habe ja schon angekündigt, heute haben wir Besuch in der Therapiepause. Sandra, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich riesig, dass wir heute zusammen unsere Therapiepause verbringen. Herzlich willkommen.
Hallo Ina und vielen lieben Dank für deine Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon tierisch auf unser Gespräch. Ich glaube, da ist heute ganz viel Inspirierendes drin. Schon mal kleiner Teaser. Genau, sag kurz so ein paar Sachen über dich und vielleicht kannst du noch einige wichtige Dinge noch ergänzen. Also erstmal über dich. Ich weiß, wir arbeiten ja auch schon eine Zeit lang jetzt mit dir und deinem Team zusammen. Du bist Praxisinhaberin, Ergotherapeutin in Paderborn. Jetzt seit 2020 Praxisinhaberin, also ja, noch nicht ganz so lange, aber jetzt auch nicht mehr ganz so kurz. Du hast ein Team in Paderborn mit 12 Mitarbeitenden und nicht zu vergessen, Praxishund Snoop ist auch immer mit dabei, habe ich auch schon kennengelernt. Und genau, auf deinem Instagram-Kanal habe ich letztens nochmal gesehen, da steht sowas wie, wir leben New Work und wir wollen andere inspirieren, ihre Praxis zu einem Ort zu machen, an dem Vertrauen, Freude und Professionalität sich vereinen. Und da habe ich mich so gefreut über diesen Slogan ja fast schon, der das irgendwie ist. Genau, und unter anderem auf dieses Thema werden wir auch heute eingehen. Was ist denn jetzt eigentlich für dich New Work? Bevor wir damit anfangen, habe ich gerade so die wichtigsten Dinge schon mal vorgestellt rund um dich oder was fehlt noch? Was würdest du sagen, was macht dich sonst noch aus? Was ist sonst noch wichtig über dich zu wissen?
Also erstmal war das natürlich schon mal perfekt zusammengefasst und es ist richtig schön gewesen zu hören, wenn das wer anders vorliest, was bei uns in der Bio steht. Ich glaube, mir ist einfach total wichtig, dass man Praxisarbeit auch mit Freude und mit Fairness begegnen kann und dass nicht immer irgend so was böse Praxisarbeit sein muss. Und das ist mir was ganz, ganz Wichtiges.
Ja, toll, sehr schön. Fangen wir doch mal direkt damit an. Dieser Begriff New Work, der findet sich ja auch hier im Podcast immer wieder und wir haben jetzt gerade gesagt, in deiner Insta-Bio, aber auch so, wenn man so eure Arbeit anschaut, jetzt mal von außen, vielleicht auch aus Laiensicht, kann man so feststellen, irgendwie, da laufen so ein paar Dinge anders. Ja, sag ich jetzt einfach mal so. Und wenn wir jetzt mal diesen Begriff New Work nehmen, was würdest du denn sagen, was ist für dich New Work?
Also New Work ist für mich als allererstes, dass es kein Chef oder Chefin gibt, die alles von oben bestimmt, sondern dass wir das im Team uns alle möglichen Sachen gemeinsam angucken und gemeinsam gucken, was wäre ein guter Weg. Und das New Workige dann noch da dran wäre eben, dass man sich das immer wieder anguckt und nicht sagt, okay, wir haben jetzt eine Lösung und diese Lösung bleibt für immer so bestehen, sondern wir gucken uns alle unsere Prozesse sehr regelmäßig an und überarbeiten sie, wenn es nötig ist und verbessern sie immer wieder, ohne zu sagen, das war jetzt ganz schlecht, wie konnten wir das so machen, sondern okay, das haben wir so gemacht, wir kennen einen besseren Weg, jetzt machen wir es mal so.
Okay. Also auf der einen Seite habe ich rausgehört, so dieses Thema Führung auch, also eine neue Führungsrolle. Würdest du überhaupt Führung nehmen, diesen Begriff, oder ist es für dich ein anderes Wort?
Also natürlich bin ich diejenige, die die Verantwortung für das alles letztendlich trägt. Das ist nun mal auf dem Papier auch so in Deutschland und es ist gar nicht so einfach, etwas aufzumachen, wo alle Mitarbeitenden gleiche Anteile in einer Firma haben. Das habe ich schon mal geguckt, das ist gar nicht so einfach. Aber es ist so, dass wir ganz viele verschiedene Verantwortungsbereiche haben und ich mir als Chefin gar nicht auf die Fahne schreibe, dass ich diejenige bin, die alles am besten weiß, sondern es gibt ganz viele andere in der Praxis, die manche Sachen viel besser wissen als ich und das ist auch völlig in Ordnung.
Also es ist dann ja für dich ja möglicherweise auch eine neue Rollendefinition gewesen. Werden wir gleich auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie du überhaupt dahin gekommen bist, ob dir das in die Wiege gelegt war oder wie auch immer. Also eine neue Definition deiner Rolle, damit einhergehend dann auch das ja, verteilen oder sich anschauen von Expertise im Team, hey, wer kann denn was und Mitbestimmung, sowas habe ich jetzt schon rausgehört. Und dann hast du gerade gesagt, Prozesse, also ihr schaut euch scheinbar, wenn es jetzt so um die Lösungssuche rund um Herausforderungen geht, sowas, ich denke gerade wie so in so Schleifen, immer wieder an und schaut, okay, wo stehen wir jetzt gerade, was brauchst du als nächstes? Kannst du uns vielleicht ein aktuelles Beispiel geben, wenn du möchtest? Gibt es da gerade irgendwie so eine Schleife, die ihr jetzt schon mehrmals durchlaufen habt, wo ihr dran seid? Wahrscheinlich, ne? Viele.
Genau, wir haben ganz viele Schleifen, aber so eine große Schleife ist vielleicht, wir haben ja ein Praxishandbuch, was wir gemeinsam eben erstellt haben und das kann man das ganze Jahr erstmal kommentieren, dieses Dokument. Aber einmal im Jahr nehmen wir uns richtig Zeit. Das heißt, ein oder zwei Teamsitzungen gehen komplett dafür drauf, dass wir uns da hinsetzen und unser Praxishandbuch angucken und jeder sagen kann, halt, stopp, ich habe eine bessere Idee oder ach, das machen wir gar nicht mehr so. Und dann arbeiten wir das alles um und drucken es neu aus und dann gibt es ein neues Praxishandbuch. Das machen wir jedes Jahr im März. Oder ein kleineres Thema wäre, wir haben das Thema Therapie rechtzeitig im Raum beenden. Und da treffen wir uns im Moment immer jedes erste Team im Monat, um eben neue Prozesse da einzubinden, auszuprobieren, gucken, was darf bleiben, was ist doch nicht erfolgreich, was können wir doch noch machen. Und so, ja, es ist eine Unendlichkeitsarbeit.
Ja. Genau, und vielleicht für diejenigen, die sich jetzt unter Praxishandbuch noch überhaupt nichts vorstellen können, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, was ist so ein Praxishandbuch, wofür ist das gut?
Im Prinzip ist es ein Qualitätsmanagement einer Praxis. Das fängt wirklich an mit Leitbild der Praxis und auch Stellenbeschreibung, aber auch eben Prozesse. Wie gehen wir mit einer Verordnung um? Wie gehen wir damit um, wenn die voll ist? Was machen wir, wenn wer anruft? Also alle Prozesse, die in der Praxis laufen, sind dort beschrieben, sind auf den Tablets von den Mitarbeitenden und die können jederzeit nachgucken, wenn sie nicht mehr genau wissen, oh, was muss ich denn eigentlich machen, wenn dies oder das ist.
Okay. Und das Spannende ist jetzt in dem Sinne über das Jahr hinweg, dass jeder im Team die Möglichkeit hat, auch immer schon mal Ideen zu sammeln scheinbar oder zu kommentieren. Ihr arbeitet ja auch in der Hinsicht da digital, ne? Macht ihr das dann auch in dem Programm, in dem ihr arbeitet, dass ihr dort dann in dem Sinne Kommentare schon sammelt oder wie ist das dann?
Da nutzen wir einfach ein geteiltes Dokument, was quasi unser Arbeitsdokument ist, wo jeder jederzeit drin dokumentieren kann und die PDF-Datei ist quasi die, mit der alle Mitarbeitenden arbeiten können, weil da eben auch Checklisten drin sind, als Beispiel zum Thema Krankmeldung. Und dann kann man eben gucken, was muss ich da machen, damit das alles richtig läuft.
Okay, gut, genau. Spannend fand ich jetzt auch im Sinne von New Work, also die Idee, dass ihr regelmäßig und auf jeden Fall einmal im Jahr euch das große Ganze anschaut, aber immer auch schon unterm Jahr im Prinzip das im Blick behaltet und alle gleichermaßen im Prinzip einen Blick drauf haben und auch ihre Ideen und Verbesserungswünsche da so mit reinbringen können.
Genau, ja.
Okay, soll ja dann für alle am Ende passen und alle müssen dann damit arbeiten, okay. Wenn ich jetzt in eure Praxis als, ich würde euch jetzt überhaupt nicht kennen und ich würde jetzt nach Paderborn kommen und in eure Praxis kommen und ich wäre Logopädin, Ergotherapeutin, Physiotherapeutin, das würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht egal. Woran würde ich denn bemerken, dass bei euch New Work gelebt wird? Also so, weißt du, ich gehe so bei euch, ich kenne ja jetzt das Haus, wo die Praxis drin ist, aber das, ne, ich gehe jetzt da unten rein, Treppe hoch, würde ich das da schon irgendwo bemerken oder wann würde ich es bemerken?
Wann würde man das bemerken? Du meinst das jetzt als Bewerberin, also wenn du als Bewerberin da hinkommst oder?
Nö, einfach so als Besucherin, so als neugierige Besucherin, die sagt, ach, ich wollte mir das jetzt hier mal angucken. Ich habe da im Podcast gehört, bei der Sandra Altroge, da wird irgendwie New Work gelebt, das will ich jetzt mal unter die Lupe nehmen. Natürlich wäre das mit eurer Erlaubnis, dies, das, aber ja, ich komme dann da so rein. Es ist jetzt ein Beispiel mal so konstruiert.
Ich glaube, du würdest das vielleicht merken, wenn du da reinkommst und sagen würdest, möchte mit der Chefin sprechen, dass ich wahrscheinlich erstmal gar nicht da wäre.
Aha, wie? Okay. Wo wärst du denn dann?
Also ich arbeite noch 3 Nachmittage mit Klienten und vormittags bin ich generell nicht in der Praxis. Und ich weiß, dass mein Team das hervorragend ohne mich managt. Also es ist sehr autonom und ich glaube, das fällt total schnell bei uns auf, dass es eben nicht die Praxismanagerin unten ist, die da alles so regelt, sondern dass jede Mitarbeiterin sehr individuell arbeitet.
Okay, wenn ich dann, also ich wäre vielleicht am Empfang vorbeigekommen, ja, also da hätte ich dann schon vielleicht nach der Chefin gefragt, Fail, die ist nicht da, aha, interessant, hätte ich schon mal so meine ersten Eindrücke gesammelt und dann hätte ich vielleicht irgendjemand anderen angequatscht. Du hast jetzt gerade schon gesagt, vielleicht würde mir jemand sagen, wenn ich dann ganz neugierig fragen würde, ja, wo ist denn die Chefin? Ja, und dann, ne, würden wir so ins Gespräch kommen, die ist, ne, wie auch immer, die ist vormittags nicht in der Praxis und aber wir managen das ja alles so. Aha, Autonomie. Dann würde ich mit der einen Mitarbeiterin vielleicht jetzt ein bisschen weiter quatschen. Was würde die mir noch weiter erzählen? Woran würde ich das da bemerken? Autonomie hast du jetzt gerade schon gesagt. Würden die das auch so nennen oder wie wäre das in deren Wortschatz quasi?
Die würden, glaube ich, dann eher sagen, dass sie sehr frei ihren Arbeitsalltag einfach gestalten können und dass ich nicht da bin, dass das auch was mit Vertrauen zu tun hat, weil die alle genau wissen, dass ich sehr, sehr großes Vertrauen darin habe, dass sie ihre Arbeit im Sinne unseres Teams dort einfach machen. Und die würde dann vielleicht auch sagen, ja, dass wir sehr viel Wert darauf legen, dass man gut arbeiten kann, aber auch gut Freizeit machen kann.
Okay. Ja, spannend. Genau, gehen wir mal aus diesem Bild raus. Danke, dass du einmal damit eingetaucht bist. Dieses fiktionale Bild. Lass uns mal einmal so ein bisschen zurückspulen gedanklich, denn wir sind ja jetzt gerade schon mittendrin. Wie ist es jetzt gerade und wie entwickelt es sich ja auch gerade weiter und auch sicherlich in den nächsten Jahren immer weiter. Du hast schon gesagt, das ist so ein never-ending Ding, was ja auch schön ist. Auf der anderen Seite stelle ich mir vor, das kann möglicherweise auch manchmal durchaus herausfordernd sein, beziehungsweise wo war denn der Einstieg? Also meine Hypothese wäre so ein bisschen, vielleicht war es ja auch am Anfang ganz schön anstrengend, so was Neues da auf den Weg zu bringen, weil es möglicherweise nicht so gang und gäbe ist in der Therapiewelt, sage ich jetzt einfach mal so. Ich kann damit aber auch völlig daneben liegen. Also vielleicht nimmst du uns da mal mit. Wann fing es alles an? Hattest du da das eine Vorbild, wo du gesagt hast, oh, ich mache das einfach haargenau wie die oder der oder so? Oder kam das alles aus dir oder aus dem Team oder ja, erzähl mal.
Das kam erstmal aus einer ganz anderen Situation, nämlich dass ich gar nicht wusste, wie so mein Weg weitergeht. Mir war klar, dass meine damalige Chefin das verkaufen wird, vielleicht oder vielleicht auch nicht verkaufen wird, aber ich habe halt geguckt, wo will ich denn so beruflich hin? Und meine Chefin hat mir sehr, sehr viel Freiraum gelassen. Da hatte ich aber auch so ein bisschen Sonderposition mit in der Praxis und das hat mir schon ganz gut gefallen, dass ich nicht wegen jedem Piep irgendwas fragen musste. Und alle anderen Stellen, die ich mir so angeguckt habe, habe ich gedacht, boah, ich bin die Letzte, die gekommen ist. Das werde ich mir alles gar nicht, wird mir kein anderer Arbeitgeber bieten. Und dann kam irgendwann die Idee, na ja, wenn die das verkaufen muss, vielleicht könnte die das ja auch mir verkaufen. Und dann habe ich mich da so langsam rangepirscht und wir haben gesprochen. Aber das war natürlich auch ein super langwieriger Prozess. Und natürlich haben mir auch einige Dinge nicht so gut gefallen oder einige Dinge, wo ich dachte, das müsste für alle hier gelten. Und dann bin ich mit einer Nöckelliste angefangen und habe in diesem Prozess, wo ich darauf gewartet habe, kann ich das kaufen, kann ich das nicht kaufen, habe ich erstmal alles aufgeschrieben, was ich nicht haben will. Irgendwann habe ich dann auch festgestellt, dass das irgendwie nicht so sehr produktiv ist, alle negativen Sachen so untereinander zu listen. Und habe gedacht, naja, wenn ich was will, dann muss ich es ja vielleicht mal so formulieren, wie ich es denn dann will und nicht, wie es nicht sein soll. Und daraus habe ich ganz viele Sachen geschrieben und habe mich damit beschäftigt, was das denn bedeuten würde, wenn ich das so machen würde. Und bin angefangen, habe angefangen zu lesen und habe angefangen, bestimmte Themen mir genauer anzuhören, wenn wer spricht oder andere in ihrer Chef- oder Chefin-Position interviewt ein bisschen vielleicht auch. Und wo dann eben die Praxisübernahme war, habe ich ganz viele Sachen eben schon mal von Anfang an anders gemacht, um einen Neustart auch wirklich darzustellen und nicht einfach nur, jetzt ist hier wer anders Chefin und es läuft alles so weiter, weil man muss ja auch irgendwie zeigen, so, naja, jetzt ist hier eine neue Ära angebrochen. Gar nicht im Sinne, das Alte ist schlecht, sondern es ist jetzt was Neues und die Kolleginnen wussten ja auch schon vor Bescheid und waren ja auch mit in den Prozess einbezogen, sodass ich eben gesagt habe, ey, wenn ich das machen würde, könntest du dir das vorstellen und könntest du dir auch vorstellen, da anders Verantwortung mit zu übernehmen. Und das ist halt eben wirklich Schritt nach Schritt gekommen und nicht als das eine, was jetzt durchgesetzt wird. Weil dann wäre es ja eben auch wieder gar nicht dieses, wir haben das gemeinschaftlich geschaffen, sondern dann wäre es ja wieder gewesen, ich als Chefin sage, so geht es.
Jawohl, okay. Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrages weht ein anderer Wind und Sandra sagt, wie es jetzt läuft. Okay, sowas eben nicht. Und das klingt ja auch genau schon sehr danach. Es war ein Prozess und das hat auch gedauert. Du hast dich auch viel mit dir selbst beschäftigt, auch viel im Außen geschaut. Was gibt es da vielleicht für ja, inspirierende Vorbilder, so klingt das so ein bisschen, oder auch für Geschichten, die da vielleicht, und genau, cool fand ich eben, erstmal aufzuschreiben, was will ich nicht. Das ist ja manchmal in so einer Lösungsfindung, wenn man so vielleicht auch blockiert ist, wie will ich es denn, löst das erstmal so ein bisschen so eine Blockade, so, weil wenn einem da viel zu einfällt, genau, und so aus Coaching-Sicht dachte ich dann, ach, guck mal, interessant, da hat sich dann automatisch fast dann im weiteren Schritt so ein bisschen Visionsarbeit draus entwickelt, ne, also hinzugucken, so, oh, wie hätte ich es denn gerne, und ich denke mal groß und ich schreibe mal alles auf. Ja, da strahlst du jetzt gerade auch schon bei, also und nickst gerade ganz, ganz doll. Also ich kann mir jetzt so vorstellen, wenn ich mich da in dich hineinversetze, dass das dann auch vielleicht an irgendeinem Punkt so eine, ja, so eine Strahlkraft oder irgendwie so eine Zugkraft irgendwie hatte, dass du dachtest, oh ja, da habe ich richtig Bock drauf. Oder stelle ich mir das nur so vor?
Ja, weil es einfach die Vision war, boah, ich will, also ich habe ja nicht irgendeine Praxis gekauft, wo irgendwelche Leute sitzen, sondern ich habe eine Praxis übernommen, in der ich mit im Team sitze, in dem wir aus einem Boot kommen. Und die Vorstellung, dass alle da sehr frei sind, wie sie arbeiten, wann sie arbeiten, dass sie mehr Verantwortung haben, dass das gesehen und gewertschätzt wird und wie wir dann ineinander greifen. Das war in meinem Kopf so eine ganz coole Vision, wie da ganz viele tolle Frauen, die ich einfach alle total gerne mag, alle richtig viel Spaß haben auf der Arbeit. Und da alle da natürlich auch eben auch Bock drauf hatten und mir das auch zugetraut haben, dass ich so eine Transformation in der Heilmittelbranche irgendwie hinkriege, haben die auch mal gesagt, lass uns mal versuchen.
Und das ist ja vielleicht auch das Tolle daran, dass du dein Team, was ja dann dein Team wurde, im Prinzip, dass du das vorher schon aus dem KollegInnenkreis ja sehr, sehr gut kanntest und möglicherweise ja auch für dich überlegt hast, hey, traue ich mir das mit denen zusammen zu? Also es ist ja eben keine alleinige Veranstaltung nur von dir, sondern da hast du dir ja möglicherweise auch gut überlegt und dann auch eben irgendwann dieses Bild gehabt, so, hey, mit den coolen Frauen, da habe ich Bock drauf. Da, ja. Und du hast ja auch scheinbar schon einige direkt mit in den Prozess dann oder alle vielleicht auch in den Prozess mit reingenommen, ne? Und gefragt, so habe ich dich gerade verstanden, kannst du dir auch vorstellen, Verantwortung zu übernehmen in den und den Bereichen? Wie sah das dann konkret aus? Also was waren dann so Bereiche, für die man dann Verantwortung übernehmen konnte oder auch kann?
Also, ich habe null Ahnung von Handtherapie. Ich weiß von Händen genau nichts. Aber ich habe mindestens zwei Therapeutinnen, die da sehr weitergebildet sind und auch selber in großen Fortbildungsinstituten unterrichten und so weiter, wo ich einfach gesagt habe, Handtherapie ist super. Das Angebot, was hier aufgebaut ist, klasse. Aber ich kann euch da nicht unterstützen. Traust du dir zu, dass du für deine Kolleginnen, die auch mit in dem Bereich arbeiten, das zu managen? Und dann waren die erstmal ein bisschen perplex und mussten natürlich auch erstmal überlegen. Aber daraus steht natürlich auch sehr viel mehr Selbstverantwortung. Und dann kamen auf einmal bei denen auch total tolle Ideen und die ich gar nicht haben hätte können, weil ich ja fachlich gar keine Ahnung habe.
Naja, cool.
Und als Beispiel kam eben daraus, dass Schienenbau etwas wäre, was total toll wäre. Keine Ahnung von Schienenbau. Und dann haben die sich ein Konzept überlegt, haben mir das vorgestellt und haben gesagt, ja, mega, auf jeden Fall, können wir so machen. Und andere Verantwortungsbereiche sind Praktikanten zum Beispiel. So Praktikanten, Habe ich auch mal ganz gerne mit, aber dieses ganze Drumherum, das mag ich nicht sonderlich, beziehungsweise es nimmt einfach super viele Kapazitäten, die ich eigentlich lieber fürs Team haben will. Und eine Kollegin, die hat da einfach ein total tolles Händchen für, mit den jungen Leuten umzugehen, die in die Arbeit mitzunehmen, denen aber auch so einen Raum zu bieten, dass sie erstmal ankommen können und ganz liebevoll mit denen so umgehen kann in dem Kontext. Und das hat sie übernommen, weil warum sollte ich das tun, wenn ich jemanden habe, der da viel sensibler und schöner das gestalten kann einfach. So sind wir halt quasi alle Sachen durchgegangen, die wir in der Praxis haben, um zu gucken, wer ist denn aus unserem Team davon eigentlich die Person, die sich dafür geeignet fühlt und auch Kapazitäten und Ressourcen hat, das zu übernehmen.
Ja, und das ist ja, wir hatten irgendwann am Anfang, glaube ich, hattest du so New Workig, das ist dann so New Workig. Und das ist, ne, das passt ja im Prinzip schon sehr, sehr gut in dieses Thema auch mit rein, ne? Also diese ja, Verantwortung auch zu verteilen, auch zu gucken, welche Ressourcen, welche Talente, welche Stärken sind da im Team und die auch zu nutzen. Und eben weg von dieser Idee, die Chefin muss das alles können und muss dann auch alles entscheiden. Wenn ich mir jetzt aber so vorstelle, dieser Prozess, du hast dann angefangen, die Leute mehr mit ins Boot zu holen, was jetzt vielleicht auch so eine Idee ja von außen sein könnte, ja, da gab es doch bestimmt total wie viel Widerstand. Das wollten doch einige bestimmt gar nicht. Einige sind doch da bestimmt einfach nicht für gemacht. Was würdest du da entgegnen? Oder war das bei dir genauso oder anders?
Also die, die von Anfang an mit dabei waren, überhaupt nicht. Die waren total überzeugt von Anfang an von der Idee. Es war manchmal vielleicht noch so ein bisschen in den Köpfen eben drin, dieses, na, und wenn wir das geschafft haben, dann wird's einfach, dann wird's entspannt. So, das musste ich manchmal etwas auflösen, weil die Idee ein bisschen dahinter war, dass ja, wenn etwas dann begonnen wurde und es ein Ende hat, dass es dann zu Ende ist, den Glaubenssatz musste ich bei allen so ein bisschen mit auflösen. Da warst du ja auch nicht ganz unbeteiligt dran. Aber es war eher so, dass, also ich habe mein Team ja auch deutlich vergrößert. Damals, wo ich die Praxis übernommen habe, waren es inklusive mir 6 Personen und jetzt sind wir halt doppelt so groß. Und dass Menschen das von außen ganz toll finden und beeindruckend finden, was für Freiheiten die einzelnen Menschen bei uns in der Praxis haben und was wir vielleicht auch an Luxussachen haben, die es in anderen Praxen halt nicht gibt. Aber dass man dafür auch eben was tun muss. Es ist nicht nur etwas, was man halt so, ja, ich will da auch arbeiten, da ist New Work, das will ich abgreifen, sondern man muss auch mitarbeiten, weil es funktioniert nicht so. Und da ist es tatsächlich schon gewesen, dass ich 2 Kolleginnen hatte, die das nicht so annehmen konnten und die woanders in der Praxis, wo das eher traditionell geführt wird, besser zurechtkommen einfach.
Ja, okay. Finde ich auch klasse, dass wir das jetzt auch, ne, zumindest jetzt kurz einmal thematisieren, denn vielleicht ist ja sonst auch so die Idee, New Work ist jetzt so das Allheilmittel und ne, für alles einfach immer nur super und Spaziergang und alles super einfach. Diese Illusion müssen wir ja gar nicht aufbauen. Es gibt ganz bestimmt, und das zeigt sich ja auch hier in unserem Gespräch, ganz, ganz viele Vorteile. Und es ist aber dann ja auch, finde ich, ein großes Zeichen von Stärke, Professionalität, auch Klarheit, zu schauen, okay, wenn es nicht passt, dann passt es womöglich woanders. Und aber grundsätzlich diese Tendenz, das Team hat sich verdoppelt und es finden sich scheinbar diejenigen, wo es matcht, ja. Also das ist ja, finde ich, so der Kern dessen und
Auf
das
jeden
ist ja
Fall.
wunderbar. Gut, also dann sind wir jetzt ja schon mal so ein bisschen eingestiegen in diese Idee, wie fing das Ganze an? Also da habe ich vor allem mir jetzt, ist mir ja auch nochmal klar geworden, es war auch sehr viel Initiative auf deiner Seite, weil da gab es jetzt noch nicht eben die 100.000 Beispiele in der Therapiebubble, an denen du dich da halt einfach mal so hättest orientieren können.
Ja, gar nicht. Nee.
Genau. Ja, nein, gar nicht. Ja. Irgendwann haben sich dann ja auch unsere Wege gekreuzt zum Thema Resilienz. Im letzten Jahr war das ja, letztes Jahr im Sommer, glaube ich. Und ich frage mich da jetzt nochmal, wie, oder vielleicht ist es auch interessant für die anderen, wie war da die Idee im Vorhinein? Also du hattest dann schon seit 2020 dich mit dem Thema New Work beschäftigt und dann ploppte, weiß ich nicht, ploppte auf einmal noch so dieses Thema Resilienz auf. Vielleicht kannst du uns da mitnehmen. Wie kam das dann noch dazu?
Also ich habe ja bei dir den Female Leadership Workshop gemacht und da kannte ich dich ja schon. Und ich hatte so dieses im Team einfach die durch Corona und es ist immer irgendwas, irgendeine Krise, irgendein, was auch immer noch, dass das Team irgendwie belastet ist und wir irgendwie nochmal von außen jemanden brauchen, der uns irgendwie vielleicht unterstützen kann. Dann noch mal klarer drauf zu gucken. Und daraufhin habe ich dann eben den oder bin ich in Kontakt getreten mit dir, um eben so einen Workshop zum Thema Resilienz einfach anzubieten. Aber im Außen war es natürlich schon so, dass viele gesagt haben, ja, Sandra, aber dafür werden wir ja überhaupt nicht bezahlt und warum bietest du das denn noch an? Und da müssen die selber mit klarkommen, wenn die privat irgendwas haben oder wie auch immer noch. Und ich sehe das aber eben eher als ganzheitlich. Die Leute sind nicht nur am Arbeiten und die sind nicht nur privat, aber sind ein Mensch. Und ich sehe es schon eben als, da bin ich ganz klar, dass meine Chefin Pflicht, dass ich auch eine Fürsorgepflicht habe, um eben zu schauen, wie kann es uns allen gut gehen damit.
Ja, und ich finde immer so toll, dass du da ja auch als ganz tolles Beispiel vorausgehst. Also ich finde, da wird nochmal so klar, dass auch eine entspannte und freudige Chefin auch ja auf das Team abfärbt und umgekehrt natürlich, ne? Also dass es so schwierig ist, wenn man jetzt einfach nur sagt, ah, mach mal was für mein Team. Also so, die sollen mal widerstandsfähiger werden oder die sollen mal nicht so gestresst werden. Vielleicht jetzt einmal so als böse Randnotiz, damit ich nicht mehr so viel mir da anhören muss oder so. Sondern dass es ja euch alle betrifft und dass ihr irgendwie, wenn man das jetzt so ganzheitlich betrachtet, ihr alle zusammen seid und eben aber auch nicht nur als Ergotherapeutinnen, du jetzt noch als Praxisinhaberin, Chefin, sondern ihr auch, ja, da sind wir ja fast schon so ein bisschen bei diesem Aufdröseln von diesem Work-Life-Balance-Mythos, wo du im Vorgespräch ja auch schon meintest, da bist du kein Fan von. Also die Idee, das gehört halt alles zusammen und das bringt dir auch als Inhaberin etwas, wenn du den Mitarbeitenden etwas anbietest, was sie in jeglicher Hinsicht irgendwie stärkt. So habe ich dich verstanden.
Genau, weil die Leute fühlen sich dann ja auch gesehen. Also die haben wiederum gemerkt, dass ich gemerkt habe, dass alle eben irgendwie belastet sind. Manche mehr, manche weniger und dass das dann eben auch eben wertschätzend ist von Chefinseite zu sagen, ich habe das gesehen und ich kümmere mich darum und wir machen das. Kümmern uns gemeinsam darum, was das für uns heißen kann, damit man auch gemeinschaftlich an dem Thema arbeiten kann. Klar könnte ich auch irgendwie sagen, ich zahle einzelnen Leuten irgendwie eine Supervision oder was auch immer noch. Aber es geht ja, dass wir als Praxis gemeinsam stark sind. Uns nützt ja nichts, wenn einer da irgendwelche Sachen umsetzt und die anderen gar nichts davon wissen und das vielleicht gar nicht annehmen können, weil sie es einfach nicht wissen. Und da man kann sich gar nicht gegenseitig dran erinnern, wenn man zum Beispiel zusammen so einen Workshop macht und zusammen Sachen entwickelt hat, dass man auch gemeinsam darauf einfach achtet. Und klar kostet das halt Geld, aber es ist andererseits eben auch so, dass man ja auch was dafür zurückbekommt. Ich meine, meine Mitarbeitenden saßen dann da und das hatten wir dann ja auch kurz im Workshop. Wie krass privilegiert wir sind, dass wir sowas halt eben machen können, weil viele Firmen sich eben nicht darum kümmern. Und das sind, glaube ich, aber auch ganz oft eben die Firmen, die sehr hart damit zu kämpfen haben, dass Mitarbeiter ihr Unternehmen verlassen oder keine neuen Mitarbeiter finden können. Und sowas spricht sich dann natürlich halt einfach rum. So, ne? Guck mal, die kümmert sich auch noch darum.
Ja, das ist, muss man ganz klar sagen, auch ein richtig krasser Wettbewerbsvorteil. Ne? Also dieses, ja, vielleicht auch die Idee, ha, ich investiere halt erstmal was, was mir jetzt die Krankenkasse nicht bezahlt, was ich in dem Sinne so auf den ersten Blick erstmal nicht zurückkriege, aber da zu merken, hey, ich kriege da ja sehr wohl etwas zurück. Ich habe zufriedenere, gesundere Mitarbeitende. Ich selber bin vielleicht dadurch auch entspannter, weil ich ja selber da auch immer was bei lernen kann. Und es hat eben eine Strahlkraft ja auch nach außen. Also das zieht auch andere Leute an, die eben sagen, oh, das finde ich klasse, in so einer Praxis möchte ich auch arbeiten. Und das können wir ja vielleicht auch mal sagen. Also euer Team ist jetzt, so wie ich das verstanden habe, gerade voll, oder?
Also Leute dürfen sich immer gerne bewerben, wenn jemand sich, also ich kriege auch immer Bewerbungen und manchmal passt es auch, aber manchmal eben halt nicht. Aber Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, es darf sich bei uns keiner bewerben. Wir sind voll, ich meine, wir sind immer noch, wir sind eine reine Frauenpraxis. Kinder werden immer geboren und wir freuen uns da auch drüber. Von daher ist ja auch immer irgendwo eine kleine Bewegung im Team natürlich drin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich Notstand in meiner Praxis habe. Und wenn man manchmal ja auf Facebook oder so guckt, wo Leute wirklich händeringend jede Woche eine Stellenanzeige posten, das auf keinen Fall. Aber bewerben darf man sich trotzdem.
Natürlich, genau. So in die Richtung meine ich das tatsächlich auch, dass ich das auch echt ja nochmal herausstellen will, dass Fachkräftemangel tatsächlich in deiner Praxis kein Thema ist. Kann man so klar sagen, oder? Genau. Und du schüttelst selbstbewusst mit dem Kopf. Genau, ist kein Thema. Und ich finde, das kann man wirklich mal mit drei Ausrufezeichen hier auch mal rausstellen und sagen, vielleicht auch gerade so, du hattest jetzt ja gerade schon so Facebook-Gruppen angesprochen, ich bin da mittlerweile gar nicht mehr so unterwegs, aber auch grundsätzlich vielleicht in einer Branche, wo schon aus meiner Sicht das ein riesiges Thema ist. Ich weiß nicht, wie das jetzt so in deiner Bubble ist, aber ne, wenn du das so berichtest, hey, wöchentlich werden da Stellengesuche geschaltet und auf die kreativsten Arten und Weisen halt auch scheinbar mittlerweile, so ist mein Eindruck. Und da denke ich dann auch manchmal, hey, interessant, ne? Also wenn ich dann zum Beispiel von dir höre, hey, bei uns ist das kein Thema, dann ja, was denkst du? Was ist dann so, kannst du so sagen, gibt es da dieses ein Rezept oder ist es eben gar nicht so einfach?
Nee, es sind halt ganz, ganz, ganz viele kleine Stellschrauben, die dieses Gesamtkonstrukt machen. Es ist eben nicht Obstkörbe und Wasser für umsonst irgendwie, sondern
Kickertisch.
Kickertisch, genau. sondern es ist so ein buntes Sammelsurium, was aber auch bei jedem anders aussehen wird, weil die Bedürfnisse und die Menschen in jedem Team ja auch einfach anders sind. Das, was wir bei uns haben, so ein Resilienz-Workshop im ganzen Team, war für uns total gut. Das muss aber nicht für eine andere Praxis so sein, oder? Wir haben nächstes Jahr zum Praxisjubiläum geplant, 3 Tage zusammen nach Holland zu fahren irgendwie. Das ist für uns total cool und wir freuen uns da schon drauf. Aber für wen anders wäre es vielleicht ein Tag in einem Freizeitpark oder weiß ich nicht was. Und deswegen kann man halt nicht sagen, es ist das eine, was du machen musst. Es sind eher so Grundannahmen oder Glaubenssätze, die alle verlernen dürfen oder etablieren dürfen, dass man sich vertraut, dass man eine Gemeinschaft ist, dass man füreinander arbeitet und nicht gegeneinander arbeitet, dass jede Stimme zählt, dass jede Idee mit eingebracht werden darf, dass nicht meine Meinung mehr wert ist als die von einer Kollegin, die vielleicht erst seit einem halben Jahr ihr Staatsexamen hat, sondern dass man alle einfach anhört und gemeinsam eben schaut, wohin der Weg gehen kann für dieses Team in dem Moment. Im Moment ist das für uns das Richtige. Vielleicht in 5 Jahren machen wir lieber eine Kaffeefahrt. Weiß ich nicht, aber
ja.
Aber
dann kommt der Planwagen kommt zu euch zur Praxis gefahren,
genau.
Dann ist das Ding für euch. Ja, und ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen diese Flexibilität, die ja mit diesem ganzen Konzept, was ihr ja auch lebt, total einhergeht. Also dieses, es ist nicht in Stein gemeißelt, nur weil das jetzt gerade in diesem Monat, in diesem Moment, in diesem Jahr für euch funktioniert, heißt das nicht, dass das jetzt für immer so ist. Vielleicht war das auch so ein bisschen dann so dieser Glaubenssatz, von dem du ein bisschen vorher gesprochen hast, was du so ein bisschen versucht hast aufzulösen im Team und was ja auch gut geklappt hat. Diese Idee, hey, es ist alles so im Wandel, so da gab es so das Bild von Wellen und es ist ne, so dieses Surfen hatten wir mal. Es ist eben nicht so, wir haben jetzt diese eine Struktur und die bleibt jetzt für immer und ewig so und jetzt können wir uns an der festhalten, sondern im Moment ist uns diese Struktur, die wir da erarbeitet haben, tauglich und vielleicht ist es aber in 2 Jahren so, dass wir die komplett über den Haufen werfen und dann ist das aber auch okay. Genauso wie sich auch Bedürfnisse ändern, ja, das kann je nach Altersspanne, je nach Lebenssituation, je nach Teamzusammenstellung sein, whatever, ne? Das ist, ja.
Deswegen also das allgemeine Rezept wäre halt wirklich eben Vertrauen, Flexibilität und Optimismus.
Mhm. Ja, sehr schön. Jetzt muss ich doch noch mal kurz dranbleiben an diesem ja fast schon Paradoxum. Also ich investiere mehr, ich mache Teamtage und ne, buche ein Haus in Holland und was nicht alles und kümmere mich und bin dann aber irgendwie vormittags auch nicht da und also ne, so dieses ganze Bild, ich selber, also mache dann ja auch möglicherweise als Inhaberin gar keine 50 Therapieeinheiten, denke ich jetzt gerade und bei all dem, und das weiß ich jetzt ja so ein bisschen, Blick hinter die Kulissen, wir haben ja schon gesprochen, Umsatzzuwachs extremer, kein Therapeutinnenmangel, also so das, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, dieses, wie war das für dich am Anfang zu merken, du hast dir da 2020 und auch schon davor was überlegt und das nimmt dann so Form an und geht dann auch, ja, fast kann man vielleicht ja sagen, das geht auch richtig durch die Decke, also das funktioniert tatsächlich, sowohl im Bereich Team als auch eben im wirtschaftlichen Bereich, also dass es einfach auch richtig gut läuft. Wie war das so oder wie ist es für dich?
Ja, ich hab einfach natürlich meine Zahlen im Blick. Das ist zum Beispiel eine der Aufgaben, die definitiv meine ist. Und ich glaube, durch diese ganz vielen Stellschrauben, die wir halt eben haben und diese ganz vielen kleinen Rädchen, die einander ineinander greifen, kam es einfach eben dazu, dass wir zum letzten Quartal 2023, zum ersten Quartal 2024 eine Umsatzsteigerung von 30% einfach mal hatten. Und habe gedacht, das kann gar nicht sein. Dann habe ich das nochmal nachrechnen lassen und habe auch nochmal mit dem Steuerberater und hin und her. Und wir haben da auch im Team drüber gesprochen. Ne? Also auch jeden Jahresabschluss bespreche ich mit dem Team und so weiter. Und wir sind zu dem gekommen, dass man eben genau nicht sagen kann, es ist diese eine Sache, die das halt eben macht, sondern es sind eben diese vielen kleinen Sachen, die zusammenkommen. Also ich habe dann auch natürlich geguckt, hatten wir immer die gleichen Vollzeitäquivalente? Ja, es war ungefähr immer gleiche Vollzeitäquivalente. Also ich habe keine 5 neuen Leute und deswegen jetzt 30% mehr Umsatz. So, dann habe ich die Krankentage verglichen und wir haben 50% weniger Krankentage gehabt zum ersten Halbjahr 23, zum ersten Halbjahr 24. Ja, da war auch eine OP einer Mitarbeiterin drin, die nicht jedes Jahr stattfindet. Trotzdem ist es halt ein signifikanter Rückgang einfach. Und das kommt nicht an dem Tag danach zurück. Aber diese Zufriedenheit macht sich halt langfristig bemerkbar und auch eben dann eben langfristig in den Zahlen wiederum bemerkbar. Und aber das ist halt natürlich nicht so gut nachvollziehbar, wie wenn man sagt, jetzt kriegen alle 5 Euro weniger die Stunde und dann mache ich am Ende des Monats eben mehr, sondern es ist eben nicht so doll messbar. Ich kann halt messbar machen, dass ich mehr Umsatz mache, dass wir weniger krank sind, dass wir flexibler geworden sind in unserer Arbeit, aber ich kann eben nicht sagen, nur weil ich den Teamtag mit Ina gemacht habe und weil ich Holland gebucht habe, deswegen arbeiten die jetzt doppelt und dreifach. Nee, überhaupt nicht, sondern es ist einfach eine durch die Verbesserung der Prozesse in der Praxis entstanden sind die Ergebnisse, die irgendwann da rauskommen, die natürlich den Mitarbeitenden auch dann wieder zugutekommen im Sinne von Gehaltserhöhung.
Ja, total super. Erklärt auch nochmal. Das gehört so alles zusammen, ne? Es hängt alles miteinander zusammen und so diesen einen Faktor kann man gar nicht da so herauskristallisieren, sondern es hängt alles zusammen. Demnach ja auch nochmal zurück auf diesen Obstkorb. Es ist eben nicht so dieses, man nehme einfach dies und das und oder so ein Rezept mit 3 einfachen Zutaten. Das ist es eben nicht. Wenn wir jetzt gerade schon mal bei dem Thema Finanzen sind, dann ist ja total spannend von außen betrachtet, finde ich, auch dieses Thema transparentes Gehaltssystem. Du hast an anderen Stellen, auch bei Instagram zum Beispiel, schon hier und da mal darüber gesprochen. Aber vielleicht für diejenigen, die noch gar keinen Plan haben, was ist denn das jetzt auch noch? Was machen sie denn da jetzt noch? Kannst du uns mal mitnehmen in die Welt eines transparenten Gehaltssystems? Magst du mal darüber erzählen?
Also bei uns gibt es, es gibt ja auch in Kliniken oder sowas Tarife im Prinzip und wir haben, kann man sich dann eben vorstellen, wie unseren eigenen Praxistarif, wie steigt wer ein nach der Ausbildung und so weiter. Und darauf haben wir dann noch gemeinschaftlich ein nicht leistungsbezogenes Entlohnungssystem draufgebastelt. Das heißt, so viel wie ich habe gesagt, Mädels, ich will euch mehr Geld geben und wir finden jetzt mal was raus, wie wir das gut verteilen können, dass das eben nicht so ist, die immer da sind und der niemals krank ist und immer sich tot zur Arbeit schleppt, sondern lass uns mal überlegen, was wäre ein sinnvolles Bonussystem für uns, was funktionieren würde. Und habe halt gesagt, ich möchte so zwischen 3 und 6 Punkten dafür haben, die einen, und für jeden Punkt kriegt man eine Summe X. Und habe einfach so ein paar Sachen vorgeschlagen und sind darüber in den Diskurs gegangen. Das war nicht immer einfach. Manchmal war das auch eben so, dass einzelne Leute oder auch vielleicht zwei, drei, mal eher so wie Kinder vom Grill standen und jeder für sich die dickste Wurst haben wollten und dann aber gemerkt haben, ach nee, so gehen wir hier ja eigentlich gar nicht miteinander um, sondern wie könnte das denn für uns aussehen? Und dabei ist rumgekommen, dass wir 5 Punkte haben, dass einmal alle, die länger als 3 Jahre sind, bekommen einen Punkt pro Monat. Das war im letzten Quartal war ein Punkt 50 Euro wert. Ich konnte es nämlich verdoppeln, weil das nämlich mit meinem Umsatzsteigerung zusammenfiel. Dann der zweite Punkt ist, alle, die einen Verantwortungsbereich übernehmen, wie wir am Anfang hatten, Handtherapie oder irgendein Verwaltungsding oder Praktikantengeschichten. Dafür gibt es einen Punkt. Dann gibt es für alle einen Punkt, die Care-Arbeit leisten, also die sich um Kinder kümmern oder auch ihre Eltern, Großeltern pflegen. Die bekommen dafür einen Punkt im Monat. Dann haben wir den Abschließdienst. Jede Kollegin, die sich für einen Abschließdienst pro Woche, also jeden Freitag als Beispiel den Abschließdienst macht, bekommt, kann einen Punkt bekommen. Und als letztes, weil wir das einfach stärken wollten und noch nicht so sehr anbieten, alle, die eine bestimmte Anzahl von Gruppen- oder Parallelbehandlungen im Monat anbieten, bekommen einen Punkt. Und das haben wir letztes Jahr im Oktober festgelegt. Das hat aber auch 3, 4 Monate gedauert, bis wir Punkte hatten, für die alle gestimmt haben. Und jetzt ganz bald steht dann eben wieder an, dass wir gucken, sind das noch die Punkte, die wir extra belohnen wollen oder wollen wir da noch etwas ergänzen oder etwas austauschen, was aber wieder eben in diesen nicht leistungsorientierten, also nicht sowas wie, wer die wenigsten Tage krank sind oder wer die meisten Überstunden macht oder weiß ich nicht was, sondern dass es weiterhin nicht leistungsorientiert ist, sondern eben Dinge sichtbar macht, die so im Praxisalltag eben manchmal nicht gesehen werden.
Ja, total spannend. Und ich ja, finde, all diese Dinge so zusammen sind einfach sehr, sehr inspirierend und auch einfach schön so zu hören, dass du da ja auch beschreibst, hey, das hat auch gedauert, ne? Also da ja auch ganz offen sagst, hey, das hat jetzt 3, 4 Monate gedauert und ne, so seid ihr jetzt erstmal damit gestartet und so nimmt das jetzt alles seinen Lauf. Auch da sind wir wieder bei diesen Schleifen, ne? Auch das Thema Gehaltssystem wird ja auch euch wahrscheinlich auch weiter begleiten und wird immer mal wieder unter die Lupe genommen, angepasst. Ja. Und ich habe gerade noch mal genau darauf geachtet, in all den Dingen, die du so beschrieben hast, da hast du immer gesagt, so, ja, und dann haben wir besprochen und dann haben wir besprochen und ich habe dann gesagt, Mädels, ich möchte gerne, ne, und dann haben wir besprochen. So, also da klingt ja auch schon so sehr raus, ja, das Team mit ins Boot holen und eben das auch gemeinsam dann beschließen. Klar, einige Dinge sind dann in letzter Instanz, liegen natürlich in deiner Hand, das, ne, manchmal ist ja so die Idee bei New Work, Führung ist jetzt komplett überflüssig und ne, alle entscheiden alles. So ist es jetzt ja auch bei dir nicht, aber eben sehr, sehr viel Entscheidungsmacht, sage ich jetzt einfach mal, Entscheidungskompetenz liegt auch im Team.
Genau, also es ist ja, die konnten mitbestimmen, wie viele Punkte es werden und was die Punkte sind. Aber letztendlich, wie viel Wert ein Punkt hat, das kann dann nur ich entscheiden. Also, ne? Und naja, aber wenn du das so sagst, dann ist halt für mich nochmal ganz wichtig, dieses, ja, ich bin Praxisinhaberin, ja, ich bin auch Ergotherapeutin. Aber ich sehe mich halt für die Praxis so, ich bin diejenige, die Inspirationen sammelt und mit ins Team hineinbringt und guckt, ist das etwas, was wir gerade brauchen oder nicht? Was habe ich da für eine Rückmeldung? Springen da alle drauf an und sagen, ja, cool, auf jeden Fall? Oder merke ich gerade so, nee, da ist gerade kein Thema, da haben wir auch vielleicht gerade keine Kapazitäten für und dass ich halt eben ganz viel auch eben am Unternehmen arbeite und nicht nur im Unternehmen meine Therapieeinheiten schrubbe, sondern eben ein bisschen visionär gucke, wo könnte das mit uns hingehen? Was gibt es so für Strömungen? Was gibt es so für Ideen? Was könnten wir für uns ummünzen und gemeinsam dann wieder mit denen gucke, wo sie mit draufspringen? Und dann fahren wir halt diese Strecke mal und gucken, wohin sie uns führt. Aber es ist ergebnisoffen und nicht vorher, ich mache A und dann kommt auf jeden Fall B raus. So.
Ja, dieses Lineare, ne? Man gebe das hinein und bekomme das am Ende heraus. So ist es nicht, ja. Das ist auch das Spannende daran. Manchmal auch ein bisschen das Anstrengende, aber finde ich das, ja, das Zukunftsweisen auf jeden Fall. Jetzt hänge ich gerade gedanklich nochmal daran, du arbeitest am Unternehmen und weniger im Unternehmen. Da denke ich jetzt gerade, ja, die macht bestimmt nicht 50 Therapieeinheiten in der Woche, weil wie soll sie sonst noch all die anderen Dinge machen? Und sie hat ja schon verraten, wenn ich da jetzt in die Praxis käme, vielleicht wäre sie vormittags gar nicht da. Ah, die anderen kümmern sich auch mit. Hattest du das schon immer, dass du gesagt hast, hey, ich als Praxisinhaberin, das ist völlig normal, dass ich am Unternehmen arbeite und Visionärin bin und Ideen reingebe und gucken, wie sind die Resonanzen? Das klingt in meinen Ohren auch nach so einer, ja, nach einer Geschichte, die ich nicht allzu oft höre, sage ich einfach mal so.
Also ich habe am Anfang, wo der Praxis der Rollenwechsel war, habe ich auch noch tatsächlich 40 Therapieeinheiten die Woche gemacht und habe aber ziemlich schnell festgestellt, das war ja auch in diesem ganzen Corona-Wahnsinn, dass das so nicht geht und habe dann immer, wenn wir aufgehört, habe irgendwie meinen Plan so ein bisschen zusammengeschoben. Und dann war es eben auch so, dass wir sind ein Frauenberuf und ich hätte eine ganz, ganz tolle Kollegin, mit der ich früher auch schon mal gearbeitet habe, fürs Team haben können, die aber nur vormittags kann. Und dann habe ich quasi in einem Satz, um diese Kollegin zu bekommen, ihr all meine Vormittagstermine abgegeben. Nicht ganz uneigennützig, ich stehe auch nicht so gerne früh auf. Mein Tagesablauf ist auch anders. Mein Freund ist Koch, das heißt, bei uns ist Abendessen abends um 23 Uhr, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass ich nicht so gerne dann, wenn ich um 23 Uhr abends esse, schon wieder morgens um 6 Uhr aufstehen möchte. Und somit habe ich auf einen Schlag alle Vormittagsklienten quasi an die Kollegin abgeben können und hatte dann eben noch 5 Nachmittage und habe dann aber gemerkt, okay, vormittags kann ich richtig gut zu Hause Praxisarbeit machen, wo ich nicht gestört werden möchte oder wo ich einen anderen Rahmen zum Arbeiten brauche, weil wenn man in der Praxis ist, kommt immer wer an und hat irgendeine wichtige Frage oder auch nicht und man schnackt einfach nur so nett miteinander oder so. Und aber in der Zeit, wo ich dann in der Praxis war, hatte ich ja Therapieeinheiten, also war ich irgendwie nicht richtig ansprechbar für die anderen. Daraus hat sich dann ergeben, dass ich einen Nachmittag definitiv freimache im Sinne, ich bin für meine Mitarbeitenden da. Und da hat sich dann mein Büronachmittag rausentwickelt. Und ein bisschen Freizeit wollte ich gerne auch noch haben. Und mein Freund hat halt nicht samstags frei. Und somit habe ich mir dann einen freien Nachmittag die Woche noch genommen, damit wir Dinge zusammen erledigen können. Und dann kam es halt dazu, dass ich jetzt schon seit langer Zeit 3 Nachmittage am Klienten arbeite und rundherum sozusagen dann meine Arbeitszeit im New Work-Sinne so verteile, wie sie in mein Leben passt.
Ja, richtig cool. Und ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen gesagt, so dass ich höre solche Beispiele nicht allzu häufig in meiner Arbeit mit Therapiepraxen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, du hattest schon mal auch vorher was zum Thema Glaubenssätze gesagt, dass es auch da ja, so in der Therapiebranche durchaus noch so Glaubenssätze gibt, wie die Praxisinhaberin, die Chefin muss genauso viele Therapien machen wie das Team oder sogar auch häufig oder sogar noch mehr. Das muss eigentlich diejenige sein, es ist ja häufig diejenige, die ja, am Freitag als Letzte geht und am Montag als Erste ansprechbar da morgens um 8 Uhr auf der Matte steht und auch zwischendurch immer noch für alles ansprechbar ist und aber eben auch viele Therapien macht, weil der Rest ist ja eigentlich nur so on top. Das wird ja auch nicht bezahlt. Also
genau, den Glaubenssatz habe ich natürlich auch in meinem Kopf ein bisschen gehabt. Der wurde dann eben abgeschwächt, weil die Kollegin ja eben da war und ich sehr froh war, dass sie da ist und unser Team unterstützt. Aber es kam auch ziemlich, ziemlich schnell direkt aus dem Team die Rückmeldung, dass ich halt ja viel ansprechbarer bin oder dass ich coolere Ideen mit ins Team gebracht habe. Und die kann ich halt eben nur machen, wenn ich dafür Zeit habe, wenn ich immer meine Mitarbeiter vertrete und am meisten die meisten Therapieeinheiten mache und das ganze Wochenende Abrechnungen mache oder was auch immer noch. Dann kann ich ja in mir auch keine tollen Ideen entwickeln. Dann kann ich auch keine gelassene Chefin sein, die ein Ohr hat und die neue Sachen umsetzen kann und auch Zeit dafür hat. Und ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist, dass die Praxisinhaber und Inhaberinnen das eben lernen dürfen, dass sie für ihre Praxis viel mehr wert sind, wenn sie dafür sorgen, dass die Arbeitsgrundlage dort stimmt und nicht in den komplett in diesen, ich baller 60 Therapieeinheiten die Woche, weil ich sonst nicht leben kann, Prozess einsteigen.
Mhm. Ja, sehr wertvoll, diese Idee, ja. Und was würdest du sagen, wenn jetzt jemand gerade zuhört und sagt, oh ja, ich versuche das auch ehrlich gesagt schon seit ein paar Monaten, vielleicht sogar schon seit ein paar Jahren und ich scheitere immer wieder, dann gibt es doch wieder so eine lange Warteliste und dann nehme ich da doch irgendwie wieder, bestelle ich Leute ein und was würdest du sagen, was könnte so ein erster Schritt sein, diese Rollendefinition, sage ich jetzt mal, die damit einhergeht, auch so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Was hast du da irgendwie so einen Tipp von Praxisinhaberin zu Praxisinhaberin?
Ich glaube, ich würde als erstes mal gucken, was macht dir denn, oder dich fragen als Praxisinhaberin, was macht dir denn richtig viel Spaß und was gelingt dir richtig gut? Und dann würde ich die Aufgaben auf jeden Fall schon mal auf die meine Schreibtischseite schieben. Und dann würde ich gucken, welche Aufgaben bleiben übrig und würde gucken, welche davon könnte denn wer anders in deinem Team vielleicht besser erledigen oder welche könntest du outsourcen und machst du nicht mehr selber, sondern lässt es den Steuerberater machen oder was auch immer noch. Das würde ich mir als erstes angucken. Ich würde die Person als erstes fragen, was sie gerne macht. Und ich glaube, vielleicht ist es, dass man wirklich diese Glaubenssätze halt aufschreibt. Ich habe das ja auf meinem Insta-Account auch dieses versucht, diese negativen Glaubenssätze in positive umzuwandeln sozusagen. Und dass man vielleicht seine Glaubenssätze einfach mal aufschreibt, die man halt irgendwie hat und ganz ehrlich zu sich ist. Na, also wenn sowas wie, ich muss Erste und Letzte auf der Arbeit sein, weil ich halt Inhaberin bin. Nee, ich bin auch ein Mensch und ich brauche auch meine Pausen, weil wenn ich die nicht habe, werde ich vielleicht auch eine ganz nöckelige Chefin, die auch keiner mehr sehen will. Und das ist doch viel cooler, wenn die Leute strahlen, wenn ich in die Praxis komme und sage, ja, Sandra ist da und die hat gute Laune und keine Ahnung. Als wenn die mich da irgendwie mit tiefen Augenringen und nöckeligen Modus sehen irgendwie. Und ich glaube, dass das eben ganz viel Persönlichkeitsarbeit einfach ist und nicht irgendwas ist, was man im BWL-Kurs lernt oder was man so nebenbei mal eben umswitcht, sondern dass das eben auch eine ganz tolle Persönlichkeitsentwicklung ist, wo man sich fragen darf, was ist gut für mich, wo will ich hin, was kann ich gut, was sind meine Stärken und das offenlegt und nicht einfach nur sagt, ich bin Chef, ich weiß alles.
Genau, und ich habe gerade noch so den Gedanken, und es ist ja auch okay, und das ist vielleicht am Anfang auch erstmal das Allerschwierigste anzuerkennen, dass es auch erstmal herausfordernd und schwierig sein kann. Denn ganz ehrlich, ganz viele sind ja in einer ähnlichen Situation wie du, haben eine Praxis übernommen, in der sie vorher selber gearbeitet haben, sind dann nach jahrelangem Teammitglied sein, auf einmal in der Chefin-Rolle. Das kann eine echte Challenge sein. Und sowas haben wir eben auch nicht gelernt. Also im Studium oder in der Ausbildung, das ist da einfach gar kein Thema. Ne? Wie werde ich denn jetzt auf einmal Inhaberin und was mache ich denn? Was heißt Führung eigentlich für mich? Puh, genau. Genauso aber, wenn ich als junge oder auch ältere Therapeutin mich selbstständig mache und einfach eine Praxis eröffne, neu. Ne? Auch da sagt mir ja vorher niemand, wie ich das im Prinzip mache, sondern das ist ja ein Prozess. Ne? Und ich glaube, also was ich jetzt so bei dir vor allem raushöre, auch aus dem, was du gerade erzählt hast, dieses sich da auch ehrlich anzuschauen, mit sich selber ins Gespräch zu gehen und viel Persönlichkeitsarbeit im Prinzip auch zu leisten und dann im weiteren Schritt aber auch das Team mit ins Boot zu holen und jetzt auch da wieder nicht zu denken, ich muss das alles nur mit mir selber ausmachen, sondern auch das ist wieder so ein gemeinschaftliches Ding, oder? Also auch so Persönlichkeitsthemen, oder?
Genau, es ist gemeinschaftlich und es fordert halt auch ganz viel Transparenz einfach und das und halt auch eine Ehrlichkeit aller Beteiligten. Also ich habe damit kein Problem zu sagen, ich weiß das gerade nicht, wie ich das lösen kann. Ich muss das erst überlegen. Ich fühle mich gar nicht als, ich bin Chefin und ich weiß direkt die Antwort, sondern ich sage auch manchmal dann, das weiß ich nicht, da muss ich mich erst schlau machen oder lass uns doch mal genau überlegen, gemeinsam. Habe ich auch noch nie vorher gemacht. Also Corona hat keiner von uns vorher gemacht. Es wäre doch verlogen, wenn ich da sagen würde, ich weiß es, wie es geht, sondern Ich habe das gelesen, irgendeine Verordnung, habe gesagt, das und das müssen wir jetzt umsetzen. Lass uns das doch mal so und so versuchen. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber wir machen es jetzt einfach mal. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht Führungspositionen in der Vergangenheit nicht so erlaubt wurde, dass sie halt eben auch Schwäche zeigen dürfen oder menschlich sein dürfen und einfach eben sagen dürfen, das weiß ich nicht oder das habe ich auch noch nie gemacht oder das kann ich nicht oder hatte ich noch nie. Und das unterscheidet, glaube ich, eben diese eine New Work-Führungskraft oder New Work-Praxis ganz doll von einer traditionell geführten Führungskraft.
Ja, sehr schön nochmal zusammengefasst, finde ich super. Ja, und ich habe gerade noch so ein bisschen im Ohr aus unserem Vorgespräch, dass du so gesagt hast, so Aina, ich möchte so gerne mit meiner Arbeit, auch auf Instagram beispielsweise, so Feuer entfachen. So habe ich das zumindest noch so im Kopf für dieses New Work-Thema und zeigen. Ich habe das so ein bisschen interpretiert, ey, so diese Problemschleife, so, oh, und ne, Facebook-Gruppen, ich will jetzt hier nicht gegen Facebook-Gruppen bashen, aber so diese Tendenz, manchmal eben so, einfach nur sich zu beschweren darüber, dass es ja so schwierig ist und dass wir alle nichts tun können. Und dass du da ganz klar ja eine Alternative auch anbieten möchtest, also auf der einen Seite auch eine Alternative lebst, aber auch nach außen hin so ein Feuer entfachen möchtest für eine andere Praxisführung und für ein anderes Bild von Praxisarbeit. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Was ist so auch da deine Motivation hinter zu sagen, ich will, dass das auch andere noch machen? Weil man könnte jetzt auch sagen, ist doch cool, für dich und für euch läuft es doch super, das könnt ihr doch jetzt auch einfach für euch behalten. Also dann habt ihr auch nie Probleme, irgendwie noch neue Leute zu finden, weil ihr werdet die Einzigen bleiben, die so arbeiten.
Na, also für mich war es einfach so, dass ich tausche mich ganz viel mit anderen Praxisinhaberinnen gerne aus. Es gibt so verschiedene kleine Stammtischrunden, wo ich mit Therapeuten so deutschlandweit vernetzt bin. Und da gab es ganz oft immer, Sandra, das kannst du doch nicht so machen. Oder sowas wie, ja, das würde ich aber nicht machen, das macht man so nicht. Und ich habe es dann trotzdem gemacht. Und dann ist das trotzdem richtig gut sogar noch geworden. Und dass dann die Leute gesagt haben, naja, irgendwie ja schon interessant, erzähl doch nochmal. Und ich habe irgendwann gedacht, eben, ja, bei uns läuft es total toll, das ist schön, aber eigentlich wäre es doch noch viel cooler, wenn, also mich schreiben auf Instagram relativ viele an, die wohnen irgendwo anders, wo sie nicht bei mir arbeiten können und auch vielleicht familiär, persönlich gebunden sind in irgendeiner anderen tollen Stadt. Warum haben die nicht auch so einen tollen Arbeitsplatz, wie wir den haben? Es wäre doch viel schöner, wenn man mehr Bock auf Arbeit hat und mehr Freude hat. Und meine Idee war halt einfach, ich muss das jetzt anderen Leuten erzählen, damit die eine Idee bekommen, weil es gibt eben nicht diese Vorbilder, wo man halt sagen kann, ach, da gibt es die, da macht man das so oder da gibt es das Buch, das mache ich jetzt mal so. Und daraus entstand halt, dass ich gesagt habe, ich biete einen Workshop an, wo ich die Leute wirklich ganz konkret in unseren Praxisalltag eintauchen lasse und denen genau zeige, was wir machen. Das heißt nicht, dass da jetzt eine To-Do-Liste ist, was andere Praxisinhaber alle machen können, aber ideengebend. Als Beispiel berichte ich eben darüber, dass wir mit dir uns einmal im Jahr zusammensetzen und empfehle das weiter. Oder wir haben alle in der Praxis fast einen Workshop gemacht zum Zyklus, also einen Zyklus-Workshop und wo es auch um zyklusbasiertes Arbeiten geht. Das sind so Themen, die könnten vielleicht auch für eine Praxis interessant sein, aber wenn ich vielleicht nur Männer habe, ist das vielleicht nicht so interessant. Und ja, das geht jetzt schon in die dritte Runde mit dem Workshop und ich kriege ganz viele Rückmeldungen, dass ganz vielen Leuten einfach diese Inspiration gefehlt hat, weil aus diesen Connections, die man sonst so hat, eher diese Nölschleife kommt, die du am Anfang eben gesagt hast. Dieses, ja, wir können ja auch nichts dran ändern und die Krankenkassen zahlen uns ja nur so viel und das ist ja schlimm und das ist ja auch schlimm, anstatt zu sagen, gut, dann gucken wir mal, was wir damit machen können, dass es nicht mehr so schlimm ist. Und da bin ich, glaube ich, recht einzigartig quasi, dass man das so, ja, den Leuten sagt, es ist nicht alles schlimm, guck doch mal, was man Schönes machen kann. Und nein, es ist nicht der Obstkorb und nicht das Wasser, sondern es gibt 5000 andere Sachen und guck du doch einfach mal wirklich, was das für dich sein kann, weil wenn die Chefs und Chefinnen ganz genau gucken, haben die vielleicht sogar schon ein Bauchgefühl, was vielleicht deren Team gut tun würde. Und wenn das vielleicht nicht so traditionell verhaftet ist, schieben die das vielleicht noch eher zur Seite. Und vielleicht kann ich denen dann ein bisschen Mut machen, dass sie es machen sollen.
Ja, richtig cool. Und du strahlst jetzt auch gerade wieder richtig, wenn du darüber erzählst. Also ich finde auch so dieses Feuer und so diese Energie, die du so rund um dieses Thema ausstrahlst, die kommt auch definitiv an. Ich denke jetzt hier auch, also hoffe ich, über den Podcast. Genau, du hast gerade schon gesagt, die Workshops waren jedes Mal ausgebucht. Es gibt jetzt, glaube ich, nächstes Jahr auch erst wieder einen neuen Termin, ne? Genau. Alle Infos dazu schreiben wir auch einfach mal mit in die Shownotes rein. Also falls diejenigen, die jetzt gerade zuhören, da Lust haben auf eine Inspirationsdusche, so nenne ich das jetzt einfach mal. Also so klingt es ja, ne? Eher so ein, hey, wir öffnen mal hier unsere digitale Praxistür und ihr dürft mal mit reingucken und euch inspirieren lassen, weil es eben ja noch zu wenig Inspiration da draußen gibt und das ja wollt ihr unter anderem auch ja, ändern und das finde ich richtig klasse. Und es ist, finde ich, auch immer noch mal, es hat eine andere Qualität, wenn eine Praxisinhaberin selber so etwas darüber erzählt, als wenn das jetzt einfach nur in irgendeinem Buch stehen würde. Womöglich jetzt auch noch irgendwie ein Buch aus irgendeiner ganz anderen Branche, wo halt steht, New Work in 10 Schritten in ihrem Unternehmen implementieren. Dann kommen häufiger doch noch mal so diese Ideen, aber das geht bei uns nicht in der Branche, ne? Und ich finde, es ist immer noch mal, hat eine andere Qualität, auch zu zeigen, hey, das geht auch im Gesundheitswesen. Das ist nicht nur was für fancy Startups und IT und so. Genau, das war gerade noch mein Gedanke dazu.
Ja, genau. Das ist, also ich sehe eben meine Fähigkeit wirklich darin, Leute reingucken zu lassen, da auch transparent zu sein und dass alle einfach schauen können und sich vielleicht ein bisschen was in ihren Einkaufswagen reinpacken, können oder in ihre Inspirationskiste, um einfach nach und nach diesen Weg zu gehen, um zukunftsfähig zu werden und zu bleiben. Weil mit diesem, die jungen Leute, finde ich mal so ein bisschen beknackt, aber die werden das nicht so mitmachen, wie das vielleicht ich oder meine Eltern noch gearbeitet haben. Und das, dann kann man, jede Generation hat immer auf die jüngere Generation gemeckert, aber es hat noch keiner Generation geholfen. Und deswegen ist ja der Ansatz eben auch spannend, eben gemeinsam zusammen zu gucken, was ist jetzt gerade in dem Moment deine Ressource und dein Spezialbereich, was sich vielleicht ändert, wenn ich ein Kind bekommen habe und dann die Lebensphase erstmal anders ist und dann vielleicht noch mal wieder anders, wenn die Kinder vielleicht zur Schule gehen oder noch mal anders, wenn die ausgezogen sind oder noch mal anders, wenn was auch immer noch ist. Und das nicht so linear zu sehen. Wir sind ja keine Maschinen, wir sind ja Menschen und da muss man eben ein bisschen anders gucken. Und es ist auch nicht mehr so, dass man nur in einer Beziehung nur noch einer arbeiten geht, um das gemeinsame Leben zu gestalten. Weil das war ja mal so gedacht, das Konzept. Also einer arbeitet und bringt Geld und der andere macht zu Hause alles. Und das geht ja nicht mehr auf.
Ja, ich finde aus den ganzen Beispielen, die wir jetzt heute schon so besprochen haben und auch aus deinen Erklärungen, wurde auf jeden Fall nochmal klar, dass es vielleicht auch, denke ich jetzt gerade am Anfang, so ein kleines bisschen Mut oder vielleicht sogar auch ein bisschen mehr braucht, um so diesen ersten Schritt zu gehen. Und dass es aber so von außen betrachtet, denke ich gerade, kleine Schritte am Anfang sein können, die dann schon womöglich einen Unterschied machen. Und dass es dann natürlich ein großer Prozess ist. Du hattest auch irgendwann heute mal den Begriff Transformation genannt, ne? Das ist ja ein riesiges Wort, was vielleicht auch erstmal für Außenstehende so ein ganz mächtiges und vielleicht auch angsteinflößender Begriff sein kann. So, oh Gott, jetzt soll ich meine Praxis transformieren und wie tue ich das denn? Vielleicht nochmal auch so aus meiner Coaching-Sicht. So die Idee, und da hast du jetzt auch ein paar Beispiele schon gegeben, so mit einer kleinen Sache anzufangen, so diesen Faden irgendwo aufzugreifen und womöglich ändert sich dadurch auch schon mit der eigenen Haltung etwas. Also ja, mit der Idee, okay, ich mache das eigentlich ja immer so. Ah, interessant, jetzt würde ich es auch eigentlich wieder so traditionell machen. Okay, jetzt denke ich nochmal daran, ne, was liegt mir denn sonst noch so? Wie könnte es denn anders sein? Ich mache mal diese andere Tür so ein bisschen auf. Okay, fühlt sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen ungewohnt an. Aber vielleicht bespreche ich das einfach mal mit dem Team oder ich lasse es auch erstmal nur für mich. Und ich weiß, also ich glaube, das allein wäre schon ein kleiner Unterschied.
Und da sind wir schon dabei, dass die Praxisinhaber halt dafür Zeit haben müssen. dürfen nicht so viel nur in ihrem therapeutischen Tun sein, sondern müssen ja auch selber die Kapazität haben, überhaupt das, was du gerade alles gesagt hast, in ihrem Kopf Platz haben darf. Und wenn ich aber nur 50 Therapieeinheiten durchschrubbe und noch am Wochenende die Abrechnung mache, dann habe ich ja gar keine Kapazität dafür.
Genau. Gar keine Kapazität, um auch so diesen Mut mal so ein bisschen entstehen zu lassen und dann mutige kleine und dann auch größere Schritte zu gehen. Ich finde auch Kapazität für Kreativität geht dabei flöten, ne? Denn du hattest gerade gesagt, ich möchte, bringe dann auch gerne so neue Ideen, Visionen und Impulse so ins Team. Das hat ja auch was mit Kreativität zu tun, auch so links und rechts gucken zu können, auch andere Formate zu konsumieren, sei es jetzt Podcast, Buch oder whatever, und dich davon inspirieren zu lassen. Also du bist ja eigentlich, deine Rolle ist es auch scheinbar, dich in so einem Modus zu halten, dass du offen bleibst für Impulse von außen, auch für die, das, was in deinem Team logischerweise abgeht, aber auch sonst, was halt so in der Arbeitswelt abgeht, diesen Blick zu öffnen. Und dafür, genau, hast du recht, brauchst auch wieder Zeit. Und die habe ich eben nicht am Freitagabend noch, nachdem ich so extrem viel dann schon am Patienten zum Beispiel gearbeitet habe. Okay, wäre das dann auch so der erste Schritt, wo du sagen würdest, so, liebe Leute, wenn ihr jetzt weiter loslegen wollt, dann wäre das deiner Meinung nach so ein erster wichtiger Schritt? Radikal Stunden reduzieren oder was ist,
genau.
Was ist es?
Macht eine Therapiepause, passend zum Podcast. Na, also wirklich, ja. nehmt euch eine Zeit, wo ihr eben am Unternehmen arbeitet und euch nicht in der Zeit mit Verordnungsänderungen und Berichte schreiben und Mitarbeiterprobleme erledigen rumkratzt, sondern dass ihr euch eine Zeit nehmt, um zu gucken, wie soll diese Praxis sein, in der wir alle gerne arbeiten wollen, in der du als Inhaberin gerne arbeitest, aber auch, wo die Mitarbeiterinnen genauso Freude dran haben, dass man dafür vielleicht sich eine feste Zeit in der Woche blockt, wo man einfach mal, keine Ahnung, sich vielleicht ein schönes Buch für anschafft und einfach da mal Ideen anfängt reinzuschreiben, was es denn Schönes geben könnte, dass deine Praxis halt richtig cool ist.
Genau, und zusätzlich kann ich jetzt auch nur aus meiner eigenen Erfahrung tatsächlich sagen, also wer im Podcast hier schon länger dabei ist, weiß ja auch, dass ich auch mein eigenes Arbeitsleben auch ja ständig schon mal wieder über den Haufen geworfen habe, von angestellt zu Praxisinhaberin, dann nach 10 Jahren Praxis verkauft, Selbstständigkeit. Also ich selber weiß aus der Erfahrung auch, dass es auch hilfreich sein kann, sich dabei begleiten zu lassen. Also sei es jetzt in einen Workshop von Sandra zu gehen und sich inspirieren zu lassen, weil man selber vielleicht sich noch nicht traut, so große Gedanken zu denken, sei es sich im Coaching begleiten zu lassen, weil man merkt, also diese Glaubenssätze, die sind aber irgendwie hartnäckiger, da weiß ich jetzt gerade nicht, oder wie könnten denn so Strukturen im Team sein? Und das finde ich auch noch was, wo ich so merke, das macht häufig auch einen großen Unterschied. Praxen, die da eine Offenheit für an den Tag legen und so auch da ihre Haltung ändern und sagen, hey, das gehört zu unserer Professionalität mit dazu. Also das ist nicht mehr so dieses nein, wir müssen das schon alles irgendwie selber machen und alles so in unserem eigenen Dunstkreis immer nur so, dass da auch häufig sehr viel mehr passiert, sagen wir mal. Und dann natürlich auch mehr Arbeit damit verbunden ist, das hast du auch immer gesagt, aber eben auch mehr Positives passieren kann. Also so, ja, vielleicht wäre mein Appell noch so, egal von wem jetzt, also das soll jetzt ja keine Werbeveranstaltung hier für uns beide sein, aber egal in welcher Form, sich einfach auch UnterstützerInnen zu holen und mit ins Boot zu holen von außen, aus jemand, der einfach einen anderen Blick nochmal hat. Sowas kann super hilfreich sein und habe ich zuletzt auch wieder in Anspruch genommen dieses Jahr und feiere das total, weil ich mir einfach denke, bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich wieder deutlich mehr Klarheit zum Beispiel auch zu meinem eigenen Business so habe. Und das kann immer wieder passieren, dass man sich so ein bisschen, nicht komplett verliert, aber ein bisschen vergaloppiert vielleicht oder sich auch einfach Lebensumstände ändern. Und deshalb das nochmal so. Auch aus meiner eigenen Erfahrung. Sowas kann ich nur ans Herz legen. Ja, Sandra, mein Eindruck ist, dass wir ganz schön viele konkrete Beispiele jetzt auch heute hier schon hatten. Wir haben das Thema New Work so aus deiner Sicht auch nochmal beschrieben. Überleg gerade selber nochmal, fehlt gerade noch irgendwas, wo du sagst, oh, das will ich jetzt heute unbedingt noch sagen, erzählen.
Na, ich glaube, mir wäre einfach total wichtig, dass man Arbeit irgendwie ein bisschen menschlicher macht und dass man sich die Menschen in dieser Arbeit sieht und sich gegenseitig mal wirklich anguckt und sich wirklich fragt, wie geht's einem, und nicht nur mit, das ist deine Aufgabe, du musst Therapien machen, zieh die Therapien jetzt durch, sondern dass man als Mensch auch auf der Arbeit agiert, egal ob als Mitarbeiterin oder als Chefin oder als Praxismanagerin, dass man das Ganze eben humanistisch, kreativ und mit Freude und Optimismus eben angeht und nicht sich in Nölschleifen und komischen alten Mustern bewegen muss.
Ja, sehr schön. Wenn das schon kein schönes Abschlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. Damit würde ich sagen, machen wir jetzt den Sack für heute erstmal zu. Und wie gesagt, alle Infos rund um dich und deine Angebote und auch deine Praxis findet ihr unten in den Shownotes. Ich danke dir erstmal ganz herzlich, Sandra, für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Ich habe so ein bisschen Muskelkater hier in den Lachmuskeln, weil ich die ganze Zeit auch so strahle, weil du mich ja auch so anstrahlst, und irgendwie, habe ich so ein ganz positives Gefühl. Und ich danke dir dafür und ja, freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle dann wieder begegnen. Mach's erstmal gut.
Bis bald.
Thank you.